Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Natürlich beschäftigen uns weiter die Auswirkungen des Virus auf das Kulturleben. Wir telefonieren gleich mit dem Direktor der Uffizien in Florenz, die heute zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg außerplanmäßig schließen mussten auf unbestimmte Zeit. Ab morgen ist ja das ganze Land eine Sperrzone. Noch hat in Deutschland kein Museum wegen Corona geschlossen, aber das kann noch kommen. Und was jetzt ansteht, das hören wir vom Chef des Deutschen Museumsbundes. Dann kümmern wir uns um den Streit über die Autobiografie von Woody Allen, ein Streit, der jetzt auch hierzulande ausgefochten wird. Und wir erinnern an einen Mann, der schon mit dem Tod Schach spielte, Max von Sydow.
Ah, und deshalb spielst du Schach mit dem Tod?
Er ist ein hervorragender Taktiker. Aber ich gebe nicht auf. Meine Partie steht gut.
Man kann Künstler nur bedauern, die ein größeres Publikum anziehen. Angesichts des Virus kommen bald nur noch kleine Clubs in Frage. Für den norwegischen Musiker Paul Findenes kann man nur hoffen, dass sich die Lage im Mai wieder entspannt hat. Dann ist er live unterwegs. Das war Musik von ihm. Sein Projekt heißt Pish. Das war Anyway. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Persönliche Termine gibt's beim französischen Kulturminister gerade keine. Denn auch er hat den Virus, Franck Riester. Corona hat natürlich auch massive Auswirkungen auf das Kulturleben weltweit. Besonders aber in Italien. Ab morgen ist also das ganze Land eine einzige Sperrzone. Museen und Theater sind schon seit dem Wochenende geschlossen. Seit heute nun auch die Uffizien in Florenz. Der Direktor ist Eike Schmidt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Uffizien sind geschlossen seit gestern. Das heißt aber, dass der Betrieb dennoch weitergeht, nur einfach ohne Besucher?
Hinter den Kulissen gibt es sehr viel zu tun. Wir sind dabei, 3 Ausstellungen zu installieren. Eine sollte eigentlich heute eröffnet werden. Das ist verschoben worden um voraussichtlich einen Monat. Da wir die Räume aber dunkel lassen, sollte es keine allzu großen Probleme geben, einfach die Ausstellung dann länger laufen zu lassen. Das ist eine Ausstellung über Giovanna Garzoni, eine der bedeutenden Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts, voller neuer Dokumente, voller neuer Erkenntnisse zu dieser wirklich wichtigen Künstlerin der Vergangenheit. Wir haben aber viel zu tun. Wir nehmen das jetzt als Anlass, etwa Reparaturarbeiten auszuführen, die man normalerweise in der Nacht oder am Montag, dem einzigen Schließungstag während der Woche, ausführen muss. Das können wir jetzt von Montag bis Freitag tun. Wir versuchen innerhalb des Museums sehr viel jetzt online zu kommunizieren. Das heißt, wir haben ja durchaus eine ganze Menge kulturelle Programmpunkte geplant. Wir können die auch durchaus alleine veranstalten. Es ist natürlich merkwürdig, wenn wir einen Vortragssaal haben und dann nur den Vortragenden vorne und eine Videokamera vor ihm. Das ist fast wie eine Fernsehstudiosituation, für uns sehr ungewohnt, aber es ist auch wichtig, das weiterzuführen und das nicht einfach abzusagen oder auf unbestimmte Zeit in die Zukunft zu verschieben. Im Gegenteil, wir intensivieren das auch.
Weil Sie sagen intensivieren, das heißt also, Sie suchen tatsächlich auch im Moment nach digitalen Alternativen für Ihr Museum.
Genau, wir sind auf Instagram sowieso schon sehr, sehr stark, haben sehr viele Followers, das geht weiter mit voller Kraft. Aber
vielleicht noch stärker als vorher sogar?
Ganz bestimmt, sogar noch stärker als vorher. Wir sehen auch Twitter, da haben in den letzten Tagen also sich die Zahlen sehr stark erhöht, einfach weil die Leute doch verbunden sein möchten und bleiben möchten mit unserem kulturellen Angebot. Und wir posten jetzt auch kleine Videos dort, virtuelle Besuche im Museum. Es ist ja eine Situation, die sehr vergleichbar ist der Situation von Boccaccio's Decamerone in der mittelalterlichen Stadt Florenz, in der sich dann 10 junge Leute für 10 Tage auf einem Landsitz, einer Villa in der Nähe von Fiesole zurückgezogen haben, sich Geschichten gegenseitig zu erzählen. Und wir versuchen das aufs 21. Jahrhundert zu übertragen. Wir können keinen direkten Kontakt mit unseren Besuchern haben, aber indirekt über die technologischen Medien, die Social Media, Web, YouTube und so weiter, denen ein kulturelles Angebot zu geben und auch in Kommunikation bleiben. Das sind ja häufig Medien, in denen wir dann auch auf Fragen, Anregungen reagieren können, das nicht nur einfach monodirektional ist.
Diese sehr problematische Lage gerade, nicht nur in Italien, aber eben auch in Italien, könnte durchaus auch zu einem Schub einer digitalen Museumsarbeit führen, nicht nur in Florenz.
Genau, also wir versuchen das Positive, was man da rausholen kann, herauszuholen und adaptieren. Das ist ja wichtig. Man kann es auch nicht einfach nur abfilmen. Das hätte auch wenig Sinn. Mhm. Es geht schon darum, das dann auch medienspezifisch zu adaptieren. Was wir aber sehen, ist, dass das, was wir posten, dass also enorm viele Reaktionen bekommt, nicht nur in Form von Likes, sondern auch von Kommentaren, von Leuten, die mitdenken, kommentieren. Und das ist sehr ermutigend.
Und was passiert eigentlich mit den immensen Ausfällen, was die Eintrittsgelder angeht? Also wie wird das ausgeglichen?
Ja, das wissen wir noch nicht. Also wenn das ganze Jahr betreffen würde, wenn der gesamte Welttourismus sich verlangsamen würde auf das ganze Jahr hinaus, was ja auch denkbar ist, dann müssten wir ab einem bestimmten Punkt wirklich auch sehr deutlich kürzer treten und müssten Investitionen auf das kommende Jahr verschieben.
Und ansonsten, was die Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden angeht, also sind ja sehr drastische Maßnahmen, die da getroffen worden sind im Land. Die werden vielleicht auch noch drastischer. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Kulturpolitik? Also ist man da solidarisch mit ihnen? Gibt man dann schon dort Zeichen, dass man ihnen helfen wird auf lange Dauer?
Das ist noch viel zu früh, das zu sehen. Ich glaube, jeder kämpft derzeit mit seinen eigenen Aufgaben, mit seinen eigenen Problemstellungen. Ich denke aber, dass das in einigen Wochen dann in dem Moment, in dem auch klarer wird, ob das Ganze nur eine vorübergehende Situation ist oder ob es länger anhält, dass dann diese Fragen auf den Tisch kommen. Im Grunde genommen ist diese starke Identifikation der Italiener mit ihrer eigenen visuellen Kultur, mit den Kunstwerken der Vergangenheit, den Kulturgütern, den Monumenten etwas sehr Positives. Das bedeutet nämlich, dass die Politiker das auch sehr ernst nehmen, dass die Bevölkerung daran sehr hängt und auch durchaus bereit sind, dort zu investieren, wenn das denn notwendig sein sollte.
Wie ist denn die Solidarität innerhalb der Stadt, innerhalb der Kulturregion Toskana im Moment?
Ja, derzeit ist ja so, dass wir alle unsere Programme sehr schnell herunterfahren mussten. Das heißt, Solidarität findet statt hauptsächlich über Telefongespräche und Videokonferenzen. Was aber ganz klar ist, ist etwa bei Ausstellungen, derzeit wurde die große Raphael-Ausstellung in Rom, die erst letzte Woche eröffnet wurde, unterbrochen. Da haben wir sofort den Kollegen in Rom zugesichert, dass wenn jetzt die Galerien dunkel bleiben, dass wir ohne weiteres dann die Kunstwerke auch länger in Rom lassen werden, sodass die Ausstellung dann wieder aufgenommen werden kann und einfach länger laufen kann. Und genau das gleiche.
Also Leihgaben werden verlängert zum Beispiel.
Die Leihgaben werden praktisch dann automatisch verlängert. Mhm. Das gleiche signalisieren wir anderen Leihgebern, auch die ihre Ausstellungen schließen mussten. Und umgekehrt haben wir auch begonnen, heute entsprechende Telefonate zu führen mit Institutionen, die uns für unsere Ausstellungen Kunstwerke geliehen haben. Und auch da sehen wir eine große Solidarität.
Und ansonsten die Stimmung in der Stadt. Sie sind Florentiner Bürger. Wie empfinden Sie die Situation?
Es ist schon merkwürdig, wenn man durch Florenz geht und die ganzen Besuchermassen fehlen, auch die Florentiner nur ab und an auf den Straßen sind, um schnell mal einkaufen zu gehen. Abends eben die Restaurants geschlossen, die dürfen nur tagsüber auf sein, abends auch Kinos und Theater geschlossen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Möglichkeit haben, die Zeit finden, fernzusehen. Das kann ich normalerweise nicht, dazu komme ich gar nicht. Aber natürlich gibt es viele Angebote und eben viele indirekte Möglichkeiten, über die neuen Medientechnologien miteinander in Kontakt zu bleiben, auch am Telefon natürlich. Das ist vielleicht etwas, das merkt man ständig, die Telefone sind ständig besetzt, weil man immer mit Menschen, mit denen man normalerweise direkt sprechen würde, dann am Telefon spricht, auch wenn sie nur um die Ecke wohnen.
Ansonsten treffen Sie Freunde?
Ja, aber eingeschränkt, das sehen alle so. Die Bevölkerung ist im Großen und Ganzen sehr einverstanden mit diesen Maßnahmen, dass man versucht, die sozialen Kontakte so weit wie möglich zu limitieren in den nächsten Wochen. Und
das macht ja was mit einer Stadt, oder? Das ist ja eine Stimmung, mit der man eigentlich schwer vermutlich umgehen kann. Wir sind ja alle soziale Menschen und gerade in Italien ist ja die Kommunikationskultur sehr ausgeprägt.
Genau, und es ist aber keine Geisterstadt. Also es ist tatsächlich so, es ist ungewöhnlich, dass man sich nicht um den Hals fällt, wenn man sich begrüßt, sondern eine 1,5 Meter Entfernung stehen bleibt. Aber die Gespräche sind dann doch genauso herzlich wie auch sonst. Es besteht Besorgnis, aber es besteht keine große Angst auf der anderen Seite, jedenfalls bei den meisten Leuten. Also die Stadt ist nicht ausgestorben, aber es ist trotzdem wie in einem sonderbaren Science-Fiction-Film.
Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Was machen Sie denn in dieser Woche? Was haben Sie vor in den Uffizien konkret?
Wir sind derzeit dabei, die Beschriftungen auszuwechseln. Das hätten wir alles heute tun sollen. Und dann am kommenden Montag, das können wir jetzt über die nächsten Tage verteilen und sind auch dabei, die Lampen auszuwechseln, da wo Glühbirnen durchgebrannt sind. Also es gibt lauter Kleinigkeiten, mit denen wir uns ziemlich gut beschäftigen können.
Eike Schmidt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Nicht zu danken.
Und von Italien nach Deutschland zu Eckhard Köhne, dem Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe und Präsident des Deutschen Museumsbunds. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für wann dürfen wir denn die ersten Museumsschließungen wegen des Virus erwarten?
Das wissen wir noch nicht. Zuständig sind ja die Gesundheitsämter der Bundesländer. Insofern sind Länder wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern möglicherweise ja da gefährdeter, weil da die Fallzahlen höher sind. Aber im Moment sehen wir es noch nicht, die Schließung.
Wie laufen denn die Debatten im Museumsbund dazu?
Die Museen sind ja immer sehr unterschiedlich, sowohl inhaltlich als auch vor allem baulich. Insofern haben wir keine allgemeine Debatte nach denselben Vorgaben, sondern jeder schaut eben bei sich im Haus, was da für Möglichkeiten sind. Man schaut, hat man eine Sonderausstellung, wo viele Besucher sind, hat man gerade keine Sonderausstellung, weniger. Also da kann man keine allgemeinen Rezepte haben. Also wir halten uns auch an das, was das Robert-Koch-Institut eben schreibt. Da gibt es ja ein Merkblatt mit Faktoren für Risikoveranstaltungen. Das kann man sich downloaden, anschauen. Dann kann man einschätzen, wie selber ja die Gefährdungslage ist. Ich glaube, Museen sind da in dem mittleren Feld vorhanden. Und jetzt müssen wir abwarten, was eben seitens der Politik, der Museumsträger, dann noch an zusätzlichen Vorgaben unter Umständen dazukommen.
Jetzt haben wir die Zahl 1000 Besucher bzw. 1000 Personen bei einer Veranstaltung. Wird davon abgeraten zumindest, da hören wir es vom Bundesgesundheitsministerium. Das kommt ja schnell mal zusammen im Museum, ne?
Ja, wobei die ja nicht gleichzeitig irgendwo sind. Das ist ja der Punkt. Also wenn ein Museum pro Tag 2000 Besucher hat, dann verteilen die sich über die Stunden der Öffnungszeit. Das sind in der Regel, weiß nicht, 8 bis 10 Stunden pro Tag, naja, 8 Stunden. Das heißt, dass auch Museen keine Säle haben in der Regel, wo 1000 Menschen reinpassen. Also es kommt ja darauf an bei der Übertragung, dass diese Menschen eng zusammen sind. Theater beispielsweise sitzen sie alle nebeneinander, der Hintermann sitzt eng am Vordermann oder im Kino. Solche Situationen gibt es im Museum nicht. Man ist eben in Bewegung. Und es ist auch so, dass man nicht wie bei Tanzveranstaltungen beispielsweise Konzerten oder so miteinander in Berührung kommt. Auch das ist im Museum eher nicht der Fall. Von daher sind wir nicht bei diesen Hochrisikoveranstaltungen dabei.
Was hat sich denn durch das Virus an der Museumsarbeit generell verändert in den letzten Tagen, Wochen?
Also das eine ist der Kontakt mit dem Publikum, der hat sich insoweit verändert, als wir zum Beispiel Absagen haben von Gruppen, die anreisen, also beispielsweise externe Busreiseveranstalter, die Kulturreisen anbieten. Und nach innen ist es tatsächlich so, dass man doch eben gerade hier beispielsweise in Baden-Württemberg den einen oder die andere hat, die dann vielleicht in Südtirol war über die Faschingsferien oder da Verwandte, Bekannte hat. Und da ja ist dann vielleicht auch mal Telearbeit angesagt, dass man eben ja zu Hause bleibt, dort arbeitet und mal guckt, ob sich Symptome entwickeln. Wir haben keine Fälle, Gott sei Dank, aber angesichts der Ausbreitung ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch das auf uns zukommen wird.
Und dann wird es dann doch kritischer, auch für die Museumsarbeit, oder? Man kann ja nicht auf Dauer sozusagen mit Homeoffice und Telefonaten und Videokonferenzen eine Museumsarbeit aufrechterhalten.
Also das kann man auf Dauer so nicht, wobei wir, glaube ich, von solchen Verhältnissen noch entfernt sind. Aber wir wären auch durchaus in der Lage, mal das Museum für 2 Wochen zu schließen, wenn es nötig ist. Ich weiß auch noch nicht von Fällen in Deutschland, wo Museen wirklich die Arbeit komplett eingestellt hätten.
Noch ist Spekulation, aber falls es dazu kommen sollte, wie in Italien, dass Museen reihenweise schließen, vielleicht auch für unabsehbare Zeit, vielleicht für mehrere Wochen, was würde das aus Ihrer Sicht für das Kulturleben in Deutschland bedeuten?
Es ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden für diejenigen, die zu uns kommen würden. Da hängen Hotels dran, der Tourismus.
Und gibt es denn, um nochmal auf den Museumsbund zu sprechen zu kommen, weil Sie sagen, es ist natürlich klar Ländersache, aber dennoch im Museumsbund selbst, gibt es da Szenarien, die eventuell gemeinsam entwickelt werden? Gibt es da vielleicht eine Taskforce oder gemeinsame Papiere, Strategien?
Also das gibt es aktuell nicht, eben weil die Gesundheit Ländersache ist, muss man ganz klar sagen. Auch selbst der Bundesgesundheitsminister kann ja nur allgemeine Empfehlungen geben. Jedes Bundesland reagiert selbst. Und bei öffentlichen Einrichtungen sind es ja die Länder, aber vor allem die Kommunen, die die Museen betreiben. Und die haben die Luft- und Entscheidungshoheit. Und wir sind Museumsfachleute, aber keine Mediziner. Das heißt, wir folgen den Empfehlungen, wie sie das Robert-Koch-Institut gibt. Das sind Anhaltspunkte, die man interpretiert, die Gesundheitsämter in den Ländern, in den Kommunen interpretieren. Und da fallen die Entscheidungen.
Das sagt Eckhard Köhne, der Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe und Präsident des Deutschen Museumsbundes. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Woody Allen muss sich ja seit letzter Woche in Amerika einen neuen Verlag für seine Autobiografie suchen. Aber wenn es schlecht läuft, gilt das bald auch in Deutschland. Rowohlt will das Buch ja rausbringen, wird aber jetzt von einigen seiner Autoren und Autorinnen aufgefordert, das genau nicht zu tun. Denn, Zitat in einem offenen Brief, das Buch eines Mannes, der sich nie überzeugend mit den Vorwürfen seiner Tochter auseinandergesetzt hat und der öffentliche Auseinandersetzungen über sexuelle Gewalt als Hexenjagd heruntergespielt hat, sollte keinen Platz in einem Verlag haben, für den wir gerne und mit großem Engagement schreiben. Zitat Ende. Unterschrieben haben unter anderem Margarete Stokowski, Sascha Lobo, Katrin Passig, Kirsten Fuchs und Till Räther. Und den haben wir heute angerufen.
Vielleicht, wie man einem Freund oder einer Freundin sagen würde, musst du dir jetzt den Film angucken? Ich habe keine Lust, mir den Film anzugucken. Lass uns nicht in den Film gehen, sagen wir zu unserem Verlag. Wollt ihr das wirklich machen? Lasst euch doch von unseren Argumenten überzeugen. Lasst es doch, wenn dann andere machen. Für mich ist es keine Zensur, sondern genau dieses Argument, Menschen, denen man schätzt, zu sagen, das muss doch nicht sein, das müssen wir doch nicht machen.
Soweit der Autor Till Räther. Grundlage der Vorwürfe sind Aussagen der Kinder von Woody Allen, Dylan und Ronan. Bewiesen sind die Vorwürfe sexueller Übergriffe. Aber nicht. Catherine Newmark ist im Studio aus unserer Philosophie-Redaktion. Schönen guten Abend.
Hallo.
Die Forderung der Rowohlt-Autorinnen und Autoren, ist die richtig?
Ach, das ist so eine dieser Fragen, die ich nur mit einem beherzten Jein beantworten kann. Es ist, finde ich, ganz grundsätzlich immer schwierig, das Verbieten von Büchern zu fordern. Man ist dann so ganz schnell in einer öffentlichen Aufgeregtheit, wo von Zensur die Rede ist. Nun verwehren sich diese Autoren dieses Briefes ja auch explizit dagegen, zu sagen, es ginge ihnen darum, dass dieses Buch nirgends erscheinen soll. Sie hätten es nur gerne nicht in ihrem geliebten Verlag. Man muss dann allerdings die Rückfrage stellen dürfen, in welchem Verlag sollte es dann erscheinen? Also wenn es dann bei Antaios erscheint, ist das dann ein großer Vorteil für die öffentliche Debatte.
Antaios, ein kleiner Verlag im neurechten Bereich.
Genau, also wenn es sozusagen Dinge nur noch ganz an den Rand gedrängt werden, in sozusagen Ecken, wo wir dann nicht mehr öffentlich darüber diskutieren wollen, finde ich es schwierig. Ich glaube, das Unbehagen, das aus diesem Brief spricht, ist ja tatsächlich dieses, dass man das Gefühl hat, es wäre hier zu wenig Problembewusstsein bezüglich der Debatten, die in den letzten Jahren im Zuge der MeToo-Bewegung stattgefunden haben.
Bei Rowohlt zu wenig Problembewusstsein.
Ich muss gestehen, mein erster Impuls war auch der, als ich am Freitagabend diese Meldung las, also Hachette sagt das ab, nach den Protesten der Mitarbeiter und auch den Protesten speziell von Ronan Farrow, der ja nun der Sohn von Woody Allen ist und gleichzeitig der Mann, der so wahnsinnig viel für die MeToo-Bewegung getan hat, indem er eben diese Weinstein-Sachen aufgedeckt hat, er unter anderem. Und Rowohlt hat sich dann einfach zitieren lassen mit der Aussage, dass die Vorwürfe gegen Woody Allen seit Anfang der 90er Jahre bekannt seien und schon längst entkräftet seien und hat also quasi diese Mauer aufgebaut im Sinne von darüber ist eigentlich nicht zu diskutieren. Und das fand ich tatsächlich auch irritierend als Aussage. Also natürlich ist es nicht belegt, dass Woody Allen sexuell seine Tochter missbraucht hat. Es ist nie zu einem Gerichtsfall gekommen.
Nicht mal eine Anklage.
Nein, aber die Vorwürfe haben in den letzten Jahren, sind sie noch mal ganz stark in den Raum gebracht worden. Und ich glaube, zumindest müsste man sich dazu verhalten, dass diese Vorwürfe immer noch und auch sehr präsent im Raum jetzt stehen, dass Dylan Farrow das auch nach wie vor sagt, dass es ihre Erinnerung ist. Und man muss ein Verhältnis dazu finden, wie man eigentlich damit umgeht, dass das offensichtlich viele Leute bewegt. Und ich glaube, man kann sagen, uns ist bewusst, dass das eine Figur ist, die von vielen als sehr problematisch im Moment eingestuft wird. Und wir wissen um die Querelen, die auch in der Familie Dylan Farrow seit Jahrzehnten herrschen. Wir finden ihn aber trotzdem als Filmregisseur wichtig und möchten gerne seine Autobiografie veröffentlichen. Aber einfach so zu tun, als sei da nichts, das finde ich tatsächlich auch einfach nach dem, was wir in den letzten Jahren diskutiert haben, eine zu schwache Aussage.
Das heißt, die Lösung wäre nicht unbedingt, das Buch nicht zu veröffentlichen in Deutschland, sondern mit einem Vorwort, mit einem Kommentar, vielleicht ein zweites Buch dazu?
Ja, also in irgendeiner Weise sich zu verhalten zu den Vorwürfen schiene mir schon richtig. Also auch,
in welcher Form könnte das also stattfinden in einem Verlag?
Genau, also vielleicht, wie Sie vorschlagen, tatsächlich, indem man ein Begleitband macht, indem man das in einem Vorwort oder Nachwort einordnet. Aber auch jetzt schon, im Laufe dieser Debatte, wo es darum geht, sollte Rowohlt das tun, muss sich Rowohlt doch klar positionieren und sagen, wir möchten das nach wie vor tun, auch wenn wir um die Debatten wissen und diese Debatten aber nicht einfach so wegbürsten und wegwischen, weil das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Weil es geht ja nicht darum, und das ist so ein Vorwurf, der ganz oft kommt, hier ist eine Mob-Mentalität, hier wird den Gerichten zuvor gegriffen, also es gibt eine Vorverurteilung, einfach weil wir alle denken, Woody Allen sei schuldig, ist er auch schuldig, obwohl das gerichtlich nie bewiesen wurde. Und darum, das sei sozusagen eine Art von illegitimer Anschuldigung. Aber der Punkt in dieser Debatte ist doch der, dass gesagt wird, die Gerichte haben in den vergangenen Jahrzehnten auch ganz, ganz häufig in einer ganz problematischen Weise Opfern nicht geglaubt. Und wir müssen unser gesellschaftliches und auch juristisches Verhältnis zu dieser Art von Fall neu überdenken. Das heißt, man kann sich nicht auf eine nackte Justitia, die blind ist, quasi zurückziehen, ihm sagen, ja, die Gerichtsbarkeit hat festgestellt, Woody Allen ist unschuldig und wir befassen uns damit nicht mehr. Es geht ja genau um eine Kritik dessen, wie diese Fälle bislang abgelaufen sind.
Aber wäre es dann nicht umso interessanter, umso spannender zu lesen, was Woody Allen selbst darüber zu sagen hat? Bisher weiß noch keiner, was da drinsteht. Also wer weiß, es könnte ja auch eine Selbstbezichtigung sein. Ne?
Ich würde es auf jeden Fall gerne lesen, es würde mich auch interessieren. Ich vermute nicht. Mich würde es nicht stören, wenn es bei Rowohlt käme. Ich vermute nicht, dass es in eine Selbstbezichtigung kommt. Ich glaube, die Fronten in der Familie sind zu verhärtet. Ich glaube aber, dass was darin in diesen einzelnen Fällen, die so von beiden Seiten als ungerecht und auch als ungerechtfertigt, also von den Verteidigern sowie von Woody Allen sowie auch von denjenigen, die ihn kritisieren, gibt so eine große sozusagen Verhärtung der Position. Und man kann auch sagen, ja, erstmal erscheint es oft ungerecht, diese Debatten auf dem Haupt einer einzelnen Person auszuführen. Im Sinn von, ist es jetzt Dylan Farrow, die lügt, oder ist es Woody Allen, der lügt? Und es steht Wort gegen Wort. Und wir wissen es nicht und wir werden es möglicherweise nie wissen.
Aber die Autoren und Autorinnen unter diesem offenen Brief, die jetzt unterschrieben haben und fordern, dass Rowohlt diese Autobiografie nicht veröffentlicht, die schlagen sich eindeutig auf die Seite von Dylan Farrow, von Woody Allens Tochter, und sagen, hier steht so, wir haben keinen Grund, an den Aussagen von Woody Allens Tochter Dylan Farrow zu zweifeln. So steht es in diesem Brief. Ne? Eindeutige Parteinahme. Ne?
Und ich glaube, wer sich näher mit diesen Sachen beschäftigt, hat Grund sowohl an den Aussagen von Woody Allen als auch an den Aussagen von Mia Farrow, als auch an den Aussagen von Dylan Farrow, als auch an den Aussagen von Ronan Farrow zu zweifeln, weil die ganze Familie, also da stehen so viele Aussagen gegeneinander. Der Punkt ist aber, was in diesem Brief zum Vorschein kommt, und das finde ich schon wichtig, ist, dass hier ein Verhältnis umgekehrt wird. Also weil es eben doch traditionell ganz alle in den allüberwiegenden Fällen so ist, dass man genau an den Aussagen des angeblichen Missbrauchsopfers zweifelt. Ich meine, es kam jetzt gerade diese Woche oder letzte Woche von Christina Klemm dieses wahnsinnig eindrückliche und beklemmende Buch über Gewalt gegen Frauen und die Gerichtsbarkeit. Und wie stark in den Gerichten noch immer das Klischee herrscht, dass die Frau lügt, dass sie falsche Anschuldigungen macht, dass Vergewaltigungsvorwürfe ganz 90% erfunden sind. Akteneinsicht heißt das Buch. Und diese Klischees, die sind auch noch da. Und wenn man jetzt sagt, was die Autoren des Rowohlt Verlag machen, ist ja, dass sie das umkehren. Dass sie sagen, erstmal, es ist nicht so, dass wir grundsätzlich der Frau misstrauen, sondern wir vertrauen grundsätzlich der Frau. Das kann natürlich, wenn man das absolut setzt, auch dann zu absolut werden. Aber als Umkehrung eines bisherigen fatalen Musters ist es vielleicht auch wichtig.
Das heißt, Sie sehen die Forderung, das Buch in Deutschland nicht zu veröffentlichen, kritisch, aber die Eröffnung der Debatte als wichtig.
Genau, und ich glaube, dass man die Verlage tatsächlich, Rowohlt, aber auch die internationalen Verlage, die ja alle vor diesem Punkt stehen, in Frankreich, in Spanien und so weiter, man muss damit ein Verhältnis finden und man muss sich auf diese Debatte einlassen. Einfach zu mauern und sich darauf zurückzuziehen, dass das alles irgendwie ja nicht wahr sein könne, das hilft uns im jetzigen Zeitpunkt nicht weiter.
Also ein weiterer, aber deutlich differenzierterer Appell an den Rowohlt Verlag von Catherine Newmark, Autorin und Mitglied unserer Philosophie-Redaktion. Vielen Dank.
Dankeschön.
90 ist er geworden, der große Max von Sydow. Er hat mit Bergmann gedreht natürlich, mit Scorsese, mit Spielberg. Er hat den Ritter gespielt, der den Tod in einem Schachspiel besiegen will. Damit begann es. Carsten Schmiester erinnert an Max von Sydow.
Der Sohn Gottes bezwingt dich. Das Blut der Märtyrer bezwingt dich. Eine Schlüsselszene im Schocker Der Exorzist von 1973. Max von Sydow als Pater Merrin nahm es mit dem Bösen auf und die Kinowelt bekam Gänsehaut. Das war einer dieser unvergesslichen von Sydow-Momente. Ein anderer entstand wesentlich früher, 1957. Von Sydow als der an Gott verzweifelnde und mit dem Tod ums Leben schachspielende Kreuzritter Antonius Block.
Warum kann ich Gott in mir nicht töten? Warum lebt er in mir weiter, obwohl ich ihn aus meinem Herzen reißen will?
Das siebte Siegel, Regie damals Ingmar Bergman, mit dem von Sydow schon am Theater in Malmö gearbeitet hatte und der sein Mentor wurde. Der 1,90 Meter große gebürtige Schwede mit deutschen Wurzeln galt seit jener Zeit als Bergman-Star und war doch so viel mehr.
Die Tatsache, dass ich in vielen Bergman-Filmen gespielt habe, bedeutet ja nicht, dass ich während dieser Jahre nur das gemacht hätte. Da waren viele andere Sachen und viele andere Filme, zuerst in Schweden, aber dann auch im Ausland.
Von Sydow hat mit Woody Allen gedreht, mit Steven Spielberg. Neben ihm standen unter anderem Tom Hanks oder Leonardo DiCaprio vor der Kamera. Seine Bilanz: mehr als 100 Filme. Darunter Hannah und ihre Schwestern, Pelle der Eroberer oder der James Bond Sag niemals nie. Das 9-11-Drama extrem laut und unglaublich nah, Star Wars oder Game of Thrones. Mal Charakterdarsteller, mal Held, oft Bösewicht, immer eindrucksvoll, extrem ausdrucksstark. Privat hörte man zuletzt wenig von ihm. Er war in zweiter Ehe mit einer französischen Filmemacherin verheiratet, lebte in Frankreich als Franzose. Seine schwedische Staatsbürgerschaft hatte er vor 18 Jahren aufgegeben. Viele Schweden hatten ihm das übel genommen, aber damit konnte er ebenso gut leben wie mit dem Bergmann-Stempel. Den, so hatte er es kurz vor seinem 90. Geburtstag in diesem Interview gesagt, den habe er jahrelang zurechtgetragen, aber dann nicht mehr. Ich bin Schauspieler. Und zwar einer, der noch im hohen Alter mit der Zeit ging und eine ganz neue Welt für sich entdeckte. Computerspiele. Unter anderem gab er seine Stimme dem Fantasy-Ritter Espern, der hier vor einem furchtbaren Drachen warnt.
Alduin, der Zerstörer der Welten, der Lebende und Tote verschlingt. Und dann wachte ich auf und hoffte, alles wäre nur ein Traum, wissend, dass es keiner ist.
Max von Sydow, wieder als Ritter, wie schon 1957 in Das siebente Siegel von Ingmar Bergman, mit dem er ein Geheimnis teilte, über das er vor Jahren in einer amerikanischen Talkshow sprach. Er habe viel mit Bergman diskutiert, auch über das Leben nach dem Tod. Bergman ist 2007 gestorben. Wenn ich gegangen bin, werde ich dir berichten, das habe ihm sein Mentor zuvor gesagt, in dessen Nähe Max von Sydow jetzt womöglich wieder ist und es auch vor seinem Tod wohl schon war.
Nun, ich habe von Bergman viele Male gehört. Von seinem Geist, fragte der Interviewer. Erzählen Sie mir davon.
Max von Sydow, 90 ist er geworden, ihn erinnerte Carsten Schmiester. Mit Oliver Thoma.
Die Berlinale protestiert gegen die Haftanordnung für den iranischen Regisseur Muhammad Rasulov. Man habe mit Bestürzung davon gehört, teilten die internationalen Filmfestspiele in Berlin mit. Es sei erschütternd, dass ein Regisseur so hart für seine künstlerische Arbeit bestraft werde. Gerade erst hatte Rasulov mit seinem Film »Es gibt kein Böses« über die Todesstrafe in seinem Land den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Allerdings durfte er nicht selbst zu dem Filmfestival anreisen. Rasulov war im vergangenen Jahr im Iran wegen Propaganda gegen das System zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem zweijährigen Berufsverbot verurteilt worden. Bislang war die Strafe aber nicht vollstreckt worden. In der vergangenen Woche hatte ihn der zuständige Richter aufgefordert, die Haft anzutreten. Gegen die Haftanordnung protestierten auch andere Filmfestivals wie die in Cannes oder Hamburg sowie die Europäische und die Deutsche Filmakademie. Kulturstaatsministerin Grütters hat ein Zukunftsprogramm Kino gestartet. Über dieses Förderprogramm stellt der Bund in diesem Jahr nach eigenen Angaben bis zu 17 Millionen Euro für bestimmte Kinos zur Verfügung. Diese müssen eine besondere strukturelle oder kulturelle Funktion an ihrem Standort erfüllen. Das Programm richtet sich vor allem an Kinos in kleineren Städten mit bis zu 50.000 Einwohnern. Pro Kino können je nach Größe bis zu 315.000 Euro beantragt werden. Kinos mit nur einem Saal erhalten maximal 60.000 Euro. Gefördert werden zum Beispiel Saal-, Projektions- und Kassentechnik, digitale Kundenbindung, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Eine Initiative kämpft für den Erhalt der Frankfurter städtischen Bühnen. Mit einer Petition wollen die Unterzeichner den vom Stadtparlament beschlossenen Komplettabriss des gemeinsamen Gebäudes von Theater und Oper am Willy-Brandt-Platz doch noch verhindern. Zu den Initiatoren gehört auch Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie an der Universität Kassel. Zwei Gutachten hatten ergeben, dass eine Sanierung des Gebäudes teurer würde, als die städtischen Bühnen neu zu bauen. Die Autoren der Petition sprechen nun von einem mangelhaften Verhalten, dessen Ergebnis weder plausibel noch überzeugend sei. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zeuge von Geschichtsvergessenheit, heißt es in der Petition. Bei dem Doppelgebäude aus dem Jahr 1963 handle es sich um einen wichtigen Nachkriegsbau der Stadt. Der Theaterbau habe in Frankfurt Stadtgeschichte geschrieben und Identität gestiftet.
Oliver Thoma, vielen Dank. Morrissey, Love is on its way out, das hören wir gleich noch. Das ist I'm not a dog on a chain. So heißt sein neues Album. Und wir sind ja heute in der Redaktion eigentlich noch fest davon ausgegangen, dass Konzerte mit mehreren tausend Besuchern abgesagt werden. Aber weit gefehlt, in Köln spielte heute tatsächlich Morrissey vor mehreren tausend Menschen. Jedenfalls passen 4000 ins Palladium. Und eine von diesen 4000 war unsere Kollegin Ina Plotrau. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Wie voll war es denn angesichts der Viruskrise?
Ja, eigentlich schon doch ganz schön voll. Also es war nicht ausverkauft, aber es waren schon gut so 3000 Leute drin, würde ich sagen.
Gab es irgendwelche Vorkehrungen?
Nee, es war wirklich einfach ein ganz normales Konzert. Also ich bin auch noch davon ausgegangen, dass es nicht stattfindet. Der Veranstalter hat auch geschrieben, zwar heute Morgen, dass sie erst absagen, wenn eine behördliche Anordnung vorliegt. Ich dachte, die würde noch kommen, aber die Stadt Köln hat heute Nachmittag noch auf der Seite geschrieben, die berät noch und zwar auch bis morgen. Deshalb war alles wie immer, es gab keine Mundschutzmasken, ich habe zumindest keine gesehen. Dafür aber relativ viele Hände so im Gesicht, obwohl man das ja eigentlich nicht mehr machen soll.
Ja, bei einem Rockkonzert vielleicht dann doch noch möglich. Aber
ja.
Wie ist denn das bei Morrissey? Geht er auf sowas ein, auf so ein Thema Virus zum Beispiel?
Er hat einfach nur gesagt, relativ am Ende des Konzerts, er hat gehört, das hier ist das letzte Konzert, was in Deutschland für sehr lange Zeit stattfinden wird.
Dann schließt das Land.
Ja, genau. Und er hat so indirekt sein Konzert in Paris abgesagt, was diese Woche noch stattfinden wird. So haben das zumindest die Fans dann auf Twitter gedeutet.
Ja, auf jeden Fall ist es ein Mann, der sozusagen nicht verlegen ist, auch ein paar Äußerungen zu machen, die viele auf die Palme bringen. Also durchaus auch schon immer mal wieder provoziert hat mit vor allem migrantenfeindlichen, islamfeindlichen Äußerungen. Hat er sich denn auch politisch geäußert heute Abend?
Nee, gar nicht. Also wirklich null. Er hat sowieso so gut wie gar nichts gesagt. Er hat nochmal sein Album angekündigt, I'm not a dog on a chain, hat davon die Songs angekündigt. Und das war es eigentlich so ein bisschen. Er hat eben das Paris-Konzert abgesagt quasi. Und dann hat er immer mal so zwischendrin so Sachen gesagt, aber es war eher so einzelne Wörter, die er wie so in die Menge gebellt hat fast schon. Dann hat irgendwer was gesagt und er rief nur Me Too, Me Too. Und ja, und dann sagte er dreimal Free Speech, Free Speech. Und ja, das ist wohl so ein bisschen, ich meine, er fühlt sich ja immer so ein bisschen als der Falschverstandene, der Ich bin kein Rassist sagt und der aber trotzdem For Britain Movement, so eine sehr, sehr weit rechts Außenpartei unterstützt. Ob er jetzt diesen Anstecker getragen hat, das konnte ich jetzt nicht erkennen, das war zu weit weg.
Dann konzentrieren wir uns immer auf die Musik. Also ein neues Album steht vor der Tür, I'm Not a Dog on a Chain, haben wir gerade schon erwähnt. Bobby, Don't You Think They Know, haben wir gerade schon ein kleines Stück draus gehört. Was hat er gespielt heute Abend?
Ja, er hat noch zwei, drei andere Songs daraus gespielt, viel mehr dann nicht. Die fügten sich auch ganz gut so in den Rest ein. Das ist, er selbst sagt natürlich, es ist das tollste Album überhaupt, was er je gemacht hat und so weiter. Das ist auch, es hatten natürlich die Songs, die man bis jetzt so gehört hat, haben auch wieder diese Tiefe, diese Melancholie, die er da so drin hat. Das ist da auf jeden Fall wieder drin. Ich hatte teilweise aber das Gefühl, dass am Anfang die Band echt so ein bisschen zu lärmig, zu laut war und so zu plump, rockig. Da sind die Songs eigentlich so ein bisschen differenzierter und so ein bisschen feiner, als das jetzt heute Abend so rauskam.
Und sonst generell die Live-Performance, wie tritt er live auf?
Ja, der steht da, ist so ein bisschen, hatte teilweise so die Hände in seinem so Jackett und hat da immer so ein bisschen komisch mit rumgefuchtelt und das sah so ein bisschen eigenartig aus. Und dann am Ende hatte er sich aber gefunden und gab sich ekstatisch und zog das Hemd dann, also das Jackett aus und war verschwitzt und die Stimme so ein bisschen brüchig, aber er war da total in seinem Element und das passte dann auch. Aber er stand eigentlich vorne, er hat jetzt nicht groß getanzt oder ist jetzt nicht groß abgegangen, aber das machte irgendwie Sinn, wie er da stand.
Und die Stimmung im Publikum?
Ich würde sagen, keine Ekstase, keiner ist da jetzt ausgerastet. Es gab viele Hände, die so in der Luft waren und Männer, die so alt waren wie er, die sich gefreut haben.
Also eher gemischte Gefühle, nichts, was sie jetzt noch ihren Enkeln erzählen werden?
Ich glaube nicht. Also es war, also das Ende war dann sehr stimmig. Er stand da, hat Jack the Ripper den Song gesungen und dann gab es super viel Nebel, super viel Rauch und es endete damit, dass er mit so einem Jack the Ripper Lachen von der Bühne ging und dann sah man ihn auch nicht mehr. Und da hatte ich das Gefühl, war das Publikum dann selig und fand es dann ganz gut. Aber es war, ich meine, die Zugabe, das muss man sich mal vorstellen, der ist von der Bühne gegangen und dann gab es da jetzt aber keine große Zugaberufe und dass die Leute da irgendwie ausgerastet sind. Der kam dann irgendwann, plötzlich stand er da wieder. Und hat noch zwei Songs gespielt.
Einfach so. Ja. War ja eh so schon vorgesehen. Irgendwie, ja. Ina Plodorow war für uns beim einzigen Deutschlandkonzert in diesem Jahr von Morrissey in Köln. Ein deutscher Sektenführer und sein Terrorregime in den Bergen Chiles, die Colonia Dignitat. Es gab ja schon Dokumentationen und Berichte natürlich zuhauf. Ein Spielfilm von Florian Gallenberger mit Daniel Brühl und Emma Watson. Und jetzt kommt eine ambitionierte Dokumentation ins Fernsehen und in die Mediathek. 3 Stunden insgesamt aus dem Inneren einer deutschen Sekte. Für uns gesehen von Matthias Dell. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also es gab ja schon so einiges über die Colonia Dignitat. Was unterscheidet diese Dokumentation von all dem, was wir schon kennen, gesehen haben, gehört haben?
Dass die Dokumentation zurückgreifen kann auf, wie es heißt, 400 Stunden Material, was dort selber gefilmt worden ist von Paul Schäfer und der Sekte. Was schon anfängt in
den Sektenführer,
dem Sektenführer, genau. Was schon anfängt in Deutschland, das fing ja 1956 an als sogenannte private soziale Mission in Heide bei Siegburg. Und dann flohen die Flo Schäfer mit Kindern 61 nach Chile. Später kamen andere nach, weil er da schon verfolgt wurde wegen Missbrauch. Und dieses ganze Material, was also in der Sekte gefunden wurde, das ist jetzt digitalisiert und so weiter. Und damit kann erzählt werden, obwohl wir eben, wie gesagt, auch schon viel darüber gehört haben, was da passiert ist.
Und wie wird dieser Stoff nun zusammengebunden?
Leider nicht sehr gut, finde ich, weil die Geschichte unglaublich komplex ist, unglaublich interessant ist. Da kommt jemand aus der Zeit des Dritten Reichs, aus dem Krieg, baut diese Sekte auf. Es gibt diese Missbrauchsgeschichten. Es gibt ja auch diese ganzen Verwicklungen mit dem Pinochet-Regime, also wo dann Leute gefoltert und ermordet werden. Ganz viel Stoff. Und die Dokumentation bleibt aber sehr, sehr einfach. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es taucht ein Problem auf und im nächsten Satz ist es schon gelöst. Zum Beispiel am Anfang in Chile gab es Geldsorgen. Was macht die Dokumentation? Sie löst es so.
Kurt Schnellenkamp reiste nach Deutschland und versuchte das Jugendheim in Heide bei Siegburg, das mittlerweile leer stand, zu verkaufen. Mit Erfolg. Er fand einen Abnehmer. Die deutsche Bundeswehr. Sie zahlte ihm 900.000 D-Mark.
Also das hätte man irgendwie besser erzählen können, zumal man auch ob nicht in der Zeit orientiert ist, weil der Film darauf verzichtet, gewisse Zeitebenen einzublenden, was aber heute bei solchen Serien eigentlich mit sehr schönen Schriftlösungen problemlos möglich ist.
Also diese Sprecherstimme, die haben wir jetzt gehört, aber es gibt ja auch viele Originalstimmen, Aufnahmen aus dem Inneren der Colonia. Ist das auch zu sehen, zu hören?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Filmemacher Annette Baumeister und Wilfried Husmann mit Überlebenden quasi gesprochen haben. Auch da ist das Problem, dass man schwer orientiert ist. Wer ist Täter, wer ist Opfer? Das ist, glaube ich, auch nicht so leicht zu unterscheiden, weil selbst Leute, die missbraucht worden sind, die haben später selber auch unter Umständen dann im Terrorregime mitgewirkt. Gleichzeitig so ein Mensch wie der Schnellenkamp zum Beispiel, der ein Vertrauter von Paul Schäfer war, der kommt einem am Anfang entgegen und man weiß gar nicht, dass der nun wirklich einer von denen waren, die zum Inner Circle gehörte. Also da ist es auch zum Beispiel sehr schwer, mit diesen Stimmen umzugehen und vor allen Dingen sind diese Stimmen immer sehr stark auf Empörung und auf Mitleid getrimmt, was die Sache auch ein bisschen irgendwie unangenehm macht. Nicht, dass das Leid nicht groß gewesen ist, aber der Film will eigentlich immer nur das wissen. Und das wird dann manchmal auch ein bisschen dégoûtant. Da gibt es zum Beispiel die Stelle, wo darüber erzählt wird, wie Paul Schäfer die Jungen missbraucht hat. Beim Baden nämlich hat er sie gewaschen und danach auf sein Zimmer geholt. Und das wird, können wir mal kurz hören, wie das montiert ist. Mit dem Tropfen der Dusche geht es los, wenn man genau hinhört.
Körperliche und seelische Reinheit seien untrennbar miteinander verbunden, erklärte dieser den Jungen.
Das war das Einzige, was man an Liebkosungen oder auch an Zuwendungen mal erlebt hat. Das kam von ihm.
Nach dem Baderitual nahm er sie mit in sein Schlafzimmer.
Und das finde ich schon sehr fragwürdig, wie der Film also in diesem Ping-Pong zwischen Erzählerstimme und dem Originalton der Missbrauchten hin und her schaltet und eigentlich so diesem Missbrauch so entgegengiert. Es gibt auch Stellen, wo dann zum Beispiel drauf nicht abgeblendet wird, wenn geweint wird und so weiter. Also es gibt da einen sehr merkwürdigen Umgang, weil man das Leid will man schon sehr stark mitnehmen.
Also reiches Material eigentlich, aber am Ende dann doch eine Enttäuschung. Ich meine, es ist ja ein sehr ambitionierter Dokumentarfilm auch, ne? Über 3 Stunden mehr.
Ja, wenn man vor allen Dingen auch sieht, was heutzutage dokumentarisch erzählt wird. Ich erinnere an Wild Wild Country, Bhagwan-Sekte in Amerika auf Netflix. Netflix eine unglaublich tolle, interessante Dokumentation, die O.J. Simpson-Dokumentation, wo man Geschichte wirklich begreift, weil die ganze Komplexität der Geschichte erzählt wird. Das fällt hier alles irgendwie weg. Ich finde auch den Erzähler extrem problematisch. Diese Stimme, wo man das Gefühl hat, die hat schon bestimmt 3 Stasi-Dokumentationen an die Wand gestellt und an die Wand geredet, irgendwie halt, die immer so betroffen klingt. Und was ich auch sehr störend fand, die Tonspur überhaupt, da gibt es ein Gewumms, wir haben es schon ein bisschen gehört, ich habe jetzt mal eine kleine Collage zusammengeschnitten, durch welche Ebenen von Gewumms und Gewuchte und Gewimmer man die ganze Zeit da rutscht.
Das sind euch zusammengeschnitten jetzt, aber
das zusammen, dennoch. Das sind die ersten 3 Minuten, muss man sich mal überlegen, von Folge 2, glaube ich. Ja. Und da ist schon so viel
Wirkung einfach,
Sphäre, dauernd muss was punktiert werden, muss da so ein Wumms, als ob es darum ginge, den Horror nochmal aufzubauen, statt die Geschichte zu erzählen und dadurch zu verstehen, was da wirklich passiert ist.
Das ist also nachvollziehbar, da kann man sich seine eigene Meinung bilden, wenn man sich das morgen Abend auf Arte geht's los, ne? Und danach in der Mediathek, in der Arte-Mediathek und dann nächste Woche
in der ARD.
In der ARD, übernächste Woche dann der nächste Teil, also entweder Arte Mediathek oder eben die Mediathek des ersten deutschen Fernsehens. Aus dem Inneren einer deutschen Sekte, sehr gemischte Gefühle hat da Matthias Dell über diese Dokumentation. Ich danke Ihnen sehr.
Bitte sehr.
Für diese Eindrücke und Hintergründe. Und Hans von Trotha hat inzwischen die Feuilletons des nächsten Tages gelesen, also die vom Dienstag.
Ein Thema hat es jetzt endlich geschafft, das Virus auf die feuilletonistischen Plätze zu verweisen. Ein Buch. Allerdings nur, weil es nicht erscheinen soll. Ganz ohne Corona geht es noch nicht. In der FAZ etwa betrachtet Stefan Trinks das menschenleere Rom ästhetisch. Die Treppenanlagen zwischen den 7 Hügeln sehen nun wirklich aus wie die gemalten Bühnenbildarchitekturen von De Chirico. Und in der Süddeutschen handelt auch die 10. Folge von A.L. Kennedys Kolumne über das Seelenleben des Brexit vom Doppelschlag Brexit und Corona. Während des Zweiten Weltkriegs halfen uns alle freien Mächte Europas. Jetzt können wir uns nicht mal überwinden, dem europäischen Netzwerk zur Grippeüberwachung beizutreten, bloß weil es das Wort europäisch enthält. In der FAZ fragt Edo Rehns, darf man sich noch den Stadtneurotiker ansehen oder kriegt man davon jetzt schon Corona? Und leitet damit mittelelegant vom einen Debattenthema zum anderen, nämlich zu der Frage, ob es richtig ist, dass der Rowohlt Verlag Woody Allens Autobiografie herausbringen will, obwohl sich der amerikanische Originalverlag Hachette unter Verweis auf lang schon bekannte, allerdings nicht bewiesene Missbrauchsvorwürfe dagegen entschieden hat. Edo Rehns schafft es nicht ganz aus dem einen Diskurs in den anderen, da fallen sie halt irgendwie zusammen. Offenbar fürchtet man, schreibt er, mit dem Missbrauchsvirus eines Mannes angesteckt zu werden, dem bisher nichts nachgewiesen wurde. Auch bei Rowohlt greift man jetzt zum Mundschutz. Autoren fordern ihre Verlagsleitung dazu auf, auch die deutsche Fassung nicht zu veröffentlichen. Rehns schäumt. Und das ohne jeden Mundschutz. Er meint, es sei an der Zeit, dem Moralpöbel das Maul zu stopfen. Moralpöbel, erläutert er immerhin, ist hier zu verstehen als Sammelbegriff für all jene, die sich etwas anmaßen, was ausschließlich Sache der Justiz ist, über die Schuld und Strafwürdigkeit eines anderen Menschen zu urteilen und, das war's dann auch schon wieder mit der Sachlichkeit, dieses Urteil auch noch in der Öffentlichkeit herumzuposten und zu pesten. Nüchterner gibt David Steinitz in der Süddeutschen zu bedenken. Der Rückzieher war insofern ungewöhnlich, als Aussage gegen Aussage steht und es seit knapp 3 Jahrzehnten keinerlei neue Beweise für Schuld oder Unschuld gibt. Weshalb man sich fragen kann, wieso der Verlag sich nicht schon vorher genau überlegt hat, ob er mit Allen zusammenarbeiten will oder nicht. Und Gerrit Bartels stellt mit Blick auf den Vorwurf, das Allen-Buch würde ungeprüft veröffentlicht, im Tagesspiegel die Frage, wer checkt in einer Autobiografie Fakten? In der Welt macht Mara Delius ein Solidaritätsparadox in der amerikanischen Öffentlichkeit aus. Wer wäre nicht solidarisch gegen sexuelle Gewalt, setzt sie voraus, um zu fragen, aber verhält man sich nicht mindestens antisolidarisch mit einem, dessen Unschuld doch rechtmäßig gelten muss, bis das Gegenteil bewiesen ist? Mit diesem Solidaritätsparadox wird nun Delius' Meinung nach mehr oder weniger direkt Politik gemacht, indem vermeintlich Kontroverses oder Inkorrektes an den unmöglichen Rand des öffentlichen Diskurses verschoben wird. Eine genuin literarische Variante dessen, worum es hier geht, nämlich die MeToo-Debatte und ihre Folgen, beschert uns Boris Vian zu seinem 100. Geburtstag. Stefan Zweifel schwärmt in der NZZ, Vian habe ihn auf die Umlaufbahn der Liebe entführt. Und Josef Hahnemann bemerkt in der Süddeutschen, er hat es zu eilig mit dem Leben, um altern zu können. So ist er seit über 60 Jahren tot. Und doch erscheint jetzt, und zwar im Gegensatz zu Woody Allen sicher, ein neuer Vian. Die Literatengruppe Ulipo, berichtet Hahnemann, hat einen Krimi zu Ende geschrieben, den Boris Vian als Fragment hinterlassen hat, einschließlich einiger ziemlich machistischer Passagen. Die Cheffahnderin bei der Polizei etwa zeigt sich als einstige Geliebte des Helden aus der Bettperspektive. In einer Nachbemerkung prägen die Ulipo-Autoren, quasi entschuldigend, einen Begriff, der zu raffiniert ist, um die nächste Debatte auszulösen, obwohl er durchaus Sprengstoff enthält. Sie erklären die damaligen Männerfantasien in dem aktuellen Buch zum wahrscheinlich ersten Beispiel der neuen literarischen Kategorie des Vintage-Machismo. Schließlich hätten sie auch die Sexszenen rückwirkend an der Zensur jener frühen Nachkriegsjahre vorbeischreiben müssen. Da wird's dann wirklich kompliziert.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom Dienstag. Immer zum Ende unserer Sendung Fazit Kultur vom Tage schauen wir schon mal in die gedruckten Feuilletons des nächsten Tages. Und das finden Sie natürlich auch immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.